Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Und noch einmal geht es heute um den Brief an die Christen in Galatien. Paulus schrieb diesen Brief mit seinem Herzen. Voller Leidenschaft und mit ganzem Einsatz kämpft er für seine geliebten Mitchristen. Paulus will, dass sie erkennen, mit Jesus haben sie alles, was sie brauchen, um mit Gott versöhnt zu sein. Und durch ihren Glauben an Jesus haben Christen alles, was sie brauchen, um mit Jesus zu leben. Ein herzliches Willkommen zu Durch die Bibel. Die letzten Verse im Galaterbrief wollen wir uns heute gemeinsam ansehen. Und ich finde, auch dort ist viel Wertvolles zu entdecken. Wir kommen zum letzten Abschnitt des Galaterbriefes. Nach der Einleitung und dem Eingangsgruß entfaltete Paulus drei wichtige Themen. Zuerst ging es um die Frage, wie ein Mensch mit Gott versöhnt wird. Dazu schrieb Paulus, allein durch den Glauben an Jesus Christus, allein aus Gnade. Danach wandte sich Paulus der Frage zu, wie ein Mensch, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen ist, nun lebt. Und wieder betont Paulus, auch das geschieht allein durch die Gnade Gottes. Denn ein Mensch, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, empfängt den Geist Gottes. Und dieser ist es, der nun das neue Leben im Menschen lebt. Er bringt das Leben als Christ hervor. Ich selbst kann das gar nicht. Und als drittes spricht Paulus davon, wie Gottes Geist einen Menschen erneuert und verändert. Einen Menschen, der an Jesus glaubt und in dem Gottes Geist nun wirkt. Das geschieht dadurch, dass der Mensch sich Gottes Geist zur Verfügung stellt, dass der Mensch Gottes Geist folgt. Nun schließt Paulus seinen Brief an die Galater. Das ist der letzte Abschnitt. Er beginnt im Kapitel 6 mit Vers 11. Ich lese: Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe, mit eigener Hand. Briefe und andere Schriftstücke wurden im Altertum üblicherweise diktiert und von einem Schreiber aufgeschrieben. Das war ein eigenständiger Beruf. So können wir uns das auch bei Paulus und seinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden vorstellen. Ob Paulus beim Galaterbrief auch so vorging, können wir nicht sicher wissen. Es kann sein, dass Paulus wie üblich einem Schreiber seinen Brief diktierte. Den Briefschluss aber, den wir nun vor uns haben, schrieb Paulus selbst, mit eigener Hand, wie er betont. So wissen die Galater, ja, das ist die Handschrift unseres Paulus, den wir so lieb haben. Möglicherweise schrieb Paulus auch den ganzen Brief selbst. Warum Paulus hier seine großen Buchstaben betont, wird unterschiedlich beantwortet. Große Buchstaben machten zur Zeit des Paulus darauf aufmerksam, dass das Geschriebene sehr wichtig ist. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass die großen Buchstaben vielleicht typisch gewesen seien für Paulus' Handschrift. Ich gehe davon aus, dass die großen Buchstaben ein weiterer Hinweis dafür sind, dass Paulus unter einer Augenkrankheit litt, die er meines Erachtens einmal Dorn oder Stachel in seinem Fleisch nannte. Menschen, die schlecht sehen, schreiben üblicherweise mit großen Buchstaben. Vielleicht erinnern Sie sich, Paulus schrieb den Galatern zwei Kapitel vorher: Ich kann euch bezeugen, wäre es möglich gewesen, ihr hättet euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Ich bin mir sicher, dass Paulus ernsthafte Probleme mit seinen Augen hatte. Als Paulus seinen Brief an die Gemeinde in Rom schrieb, diktierte er ihn einem Schreiber, so wie es damals üblich war. Und am Ende des Briefes sagte Paulus zu seinem Schreiber: Nun, wenn du auch Grüße schreiben willst, nur zu, schreibe sie. So haben wir im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 22, den Gruß des Schreibers: Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Doch als Paulus an die Christen in Galatien schrieb, war er aufgebracht. Er hatte gehört, dass sie in der Gefahr standen, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, mit dem Gesetz des Mose zu vermischen. Und wenn das geschieht, wird die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium von der Gnade Gottes, völlig zerstört. Möglicherweise schrieb Paulus den Abschluss des Briefes selbst, um seinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. Ich persönlich vermute ja, Paulus war so erregt und aufgebracht, dass er keine Zeit verlieren wollte. Also setzte er sich hin und schrieb den ganzen Brief selbst. Und weil er nicht deutlich sehen konnte, schrieb er mit großen Buchstaben. Ich belegte einmal eine Vorlesung zu Shakespeare bei einem sehr fachkundigen Wissenschaftler. Er war zum Teil erblindet. In der Vorlesung hielt er das Buch direkt vor seine Nase und bewegte es immer vor und zurück, wenn er daraus las. Korrigierte er unsere Arbeiten, schrieb er seine Kommentare mit großen Buchstaben an den Rand. Seine Kommentare waren kurz, weil die Wörter, die er schrieb, so groß waren. Ich habe den Eindruck, so ähnlich war das auch bei Paulus' Schrift. Wir kommen zum nächsten Vers. Paulus fasst nun noch einmal kurz zusammen, weshalb er den Galaterbrief schrieb. In Vers 12 lesen wir, »Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden.« Paulus spricht hier noch einmal von den Judaisten. Das waren Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen waren. Im Gegensatz zu Paulus meinten sie, Christen müssten, nachdem sie zum Glauben an Jesus gekommen waren, auch das Gesetz des Mose einhalten. Sie vertraten sogar die Ansicht, das gelte auch für die Christen in Galatien, die gar keine Juden gewesen sind, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen. Paulus schreibt hier den Galatern über die Judaisten, sie üben Druck auf euch aus, sie wollen euch zur Beschneidung zwingen. Aber das tun sie nur, um der Wut und dem Zorn der Juden zu entgehen, die nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die Judaisten meinten, das neue Leben mit Jesus sei ein Leben nach einem religiösen Gesetz. Sei also ein Leben, das Ordnungen und Regeln einhält. Doch gegen diese falsche Meinung hat sich Paulus ja im ganzen Galaterbrief schon ausführlich geäußert. Heute ist es meines Erachtens ähnlich. Sie bekommen nie Ärger, wenn sie Menschen dazu auffordern, nach einem religiösen Gesetz zu leben. Denn religiöse Ordnungen, wie zum Beispiel die 10 Gebote, sprechen den natürlichen Menschen an. Jeder Mensch wird ja in der Trennung von Gott geboren. Und unsere menschliche Natur empört und erhebt sich gegen Gott. Moses Gesetz hatte die Aufgabe, den natürlichen Menschen zu zügeln, damit unsere menschliche Natur, die sich gegen Gott empört und erhebt, nicht unbegrenzt Schaden anrichtet. Eine ganze Reihe von uns haben sicher das Gefühl, die alte Natur der anderen sollte im Zaum gehalten werden. Ich sprach mit einem Mann, den ich unterwegs getroffen hatte. Am Tag zuvor war ein Junge mit 120 Stundenkilometern über eine gefährliche Kreuzung gerast. Jeder Mann forderte, den Jungen festzunehmen und ins Gefängnis zu sperren. Er wollte, dass der Junge dazu gezwungen wurde, die Gesetze zu befolgen. Dieser Mann glaubt nicht an Jesus. Gottes Gnade lehnt er ab. Aber ganz sicher ist er dafür, nach Ordnungen und Regeln zu leben. Jeder Mensch will, dass die anderen die Gesetze, die Ordnungen und Regeln befolgen. Offen gesagt, es erscheint uns oft einfacher, wenn wir genaue Regeln und Ordnungen haben, die wir befolgen können. Mir geht es jedenfalls so. Als Schüler begann ich mit dem Hochsprung. Wir fingen damals mit einer Höhe von 1,05 Meter an. Als ich dann die Höhe von 1,20 Meter sprang, hatte ich schon einige Mühe damit. Also ließ ich die Latte beim Training immer auf der Höhe von 1,20 Meter. Das ist die Art und Weise, wie die meisten Menschen mit Ordnungen und Regeln umgehen. Sie wollen das Hindernis überspringen, aber sie wollen nicht, dass die Latte für sie zu hoch gelegt wird. Einem Leben nach Vorschriften und Regeln stimmen viele Menschen gerne zu. Die Gnade Gottes dagegen stößt oft nicht auf Zustimmung. Das menschliche Herz findet Gottes Gnade anstößig. Die Gnade Gottes ist das Ärgernis des Kreuzes. Unsere alte menschliche Natur, die sich gegen Gott auflehnt, will selbst beweisen, dass sie Gott nicht braucht. Und Gottes Vergebung will sie schon gar nicht, unsere alte Natur. Die Gnade Gottes, die Jesus uns anbietet durch seinen Tod am Kreuz, davon will unsere menschliche Natur nichts wissen. Sie will beweisen, dass sie religiöse Vorschriften und Regeln einhalten kann, aber sie scheitert daran. So schreibt Paulus in Vers 13, »Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können.« Die Judaisten wollten erzwingen, dass sich die nichtjüdischen Christen in Galatien beschneiden ließen. Paulus sagt den Galatern, das machen die Judaisten nur deshalb, damit sie behaupten können, sie hätten Menschen für den jüdischen Glauben gewonnen. Sie hätten Menschen dafür gewonnen, unter dem Gesetz des Mose zu leben. Das wollen sich die Judaisten als Erfolg anheften. Das Interessante daran ist, diejenigen, die behaupten, sie lebten unter dem Gesetz des Mose, leben in Wahrheit gar nicht danach. Viele Leute sagen, sie leben nach der Bergpredigt, aber sie sind Heuchler. Ich sage das aus meiner langjährigen Erfahrung als Gemeindepastor. Deshalb weiß ich, dass es so ist. Lassen Sie mich dazu von einer persönlichen Erfahrung erzählen. Es war bei einem Mittagessen der Handelskammer einer großen Stadt. Ich war Pastor und einer der Gemeindevorsteher unserer Gemeinde war Bankier. In dem betreffenden Jahr war er Präsident der Handelskammer und lud mich ein, bei einem Treffen dort zu sprechen. Ich war damals ein junger Pastor und noch gar nicht verheiratet. Es war meine erste Pastorenstelle. Ich traf früh ein. Am Rednerpult stand bereits ein Mitglied der Handelskammer. Der Mann sprach mich an und unterhielt sich mit mir. Ich habe nie jemanden gehört, der mehr fluchte als er, und ich habe einige gehört, die absolute Experten darin waren. Ich sagte nichts dazu. Ich ließ ihn einfach reden. Nach einer ganzen Weile fragte er mich schließlich, »Ach, übrigens, was machen Sie eigentlich?« Ich teilte ihm mit, ich sei Pastor. Er sah mich erstaunt an und fragte, »Sind Sie unser Redner heute?« Als ich antwortete, der sei ich, fing er augenblicklich an, sich völlig anders zu verhalten. Er meinte, »Ja, wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, und ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Christ bin.« Das war allerdings eine Neuigkeit, denn aufgrund seiner Art, wie er sprach, hätte ich das niemals vermutet. Daraufhin vertiefte er das Thema. Er erzählte mir, er sei leitender Angestellter einer sehr eleganten Kirche in der Stadt. Er berichtete mir von all dem Wunderbaren, das er tat. Und er endete mit den Worten, »Die Bergpredigt ist meine Religion.« Ich sagte, »Schön, das ist großartig.« Ich reichte ihm meine Hand. Dann fragte ich, »Wie kommen Sie damit zurecht?« Er sah mich verdutzt an und fragte, »Was meinen Sie damit? Wie komme ich damit zurecht?« Also erklärte ich, »Nun, Sie sagen, die Bergpredigt sei Ihre Religion, und ich möchte einfach wissen, ob Sie danach leben.« Er meinte, er bemühe sich, danach zu leben. »Aber darum geht es nicht in der Bergpredigt«, sagte ich. »Die Bergpredigt stellt einen ganz schön hohen Anspruch an das Verhalten eines Menschen. Und sie spricht nirgends davon, sich zu bemühen, danach zu leben. Entweder tun sie, was die Bergpredigt sagt, oder sie tun es nicht.« Er erzählte mir, er würde sich ganz sicher bemühen. Dann wollte ich es genau wissen. »Halten Sie die Bergpredigt ein?« Er sagte, »Ich schätze schon.« »Nun, lassen Sie uns sehen, ob Sie nach der Bergpredigt leben«, gab ich zur Antwort. »Jesus sagte, wenn Sie Ihre Mitmenschen zürnen, sind Sie des Mordes schuldig. Wie kommen Sie damit zurecht?« Er zögerte. »Na ja, damit habe ich möglicherweise ein paar Schwierigkeiten, aber ich denke, ich komme damit klar.« »Gut, lassen Sie es uns mit einem anderen Gebot versuchen, das Jesus auf ein Höchstmaß gesteigert hat. Jesus sagte, wenn Sie eine Frau so ansehen, dass Sie sie begehren, dann haben Sie schon Ehebruch begangen. Wie sieht es damit aus?« »Oh«, sagte er, »dieses Gebot würde mich erwischen.« Ich dachte, ja, das würde es ganz bestimmt. Ich sagte, »Merken Sie, Sie halten die Bergpredigt nicht. Wenn ich Sie wäre, würde ich meine Religion wechseln und mir eine zulegen, die ich halten könnte.« Sehen Sie, was er war? Dieser Mann war ein Heuchler. Er lief herum und erzählte anderen, er lebe nach der Bergpredigt. Dabei übertrat er sie auf Schritt und Tritt. Was er brauchte, war die Gnade Gottes. Sehr viele Menschen in unseren Kirchen heutzutage sind genau wie er. Dem hält Paulus diese gewaltige Aussage entgegen, Vers 14. »Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.« Zwischen Paulus und der Welt stand ein Kreuz. Das sollte bei jedem Christen ebenso sein. Das wird ihr Verhalten mehr formen als irgendetwas anderes. Sie werden nicht damit angeben, dass sie die Bergpredigt halten oder dass sie zu einer bestimmten Kirchengemeinde gehören oder dass sie leitender Mitarbeiter einer Kirche sind oder dass sie Pastor sind oder Leiter des Kindergottesdienstes. Sie werden nicht dazu in der Lage sein, mit irgendetwas zu prahlen. Nur mit einem werden sie angeben können oder, wie Paulus sich hier ausdrückt, sich rühmen können. Und das ist das Kreuz und der eine, der dort für sie starb. Jesus. Dem fügt Paulus hinzu, in Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Die Beschneidung war eine Art Erkennungszeichen dafür, dass man zum Volk Gottes gehörte. Paulus schreibt hier, das äußere Zeichen der Beschneidung hat seit Jesus Christus keinerlei Bedeutung mehr. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Auch das Unbeschnittensein hat seit Jesus keine Bedeutung mehr. Diese äußeren Erkennungszeichen spielen keine Rolle mehr, wenn es um den Glauben an Jesus geht. Damals rühmten sich manche Juden ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes und verwiesen dabei stolz auf ihre Beschneidung. Heute gibt es Menschen, die geben regelrecht damit an, was für große Sünder sie gewesen sind, bevor sie zum Glauben an Jesus kamen. Das ist genauso töricht. Ob sie beschnitten wurden oder nicht, wie auch immer ihr Leben ausgesehen haben mag, es ist nicht von Bedeutung. Von Bedeutung ist nur eines: Kam der Geist Gottes in ihr Leben und machte sie zu einer neuen Schöpfung? Denn das geschieht nur durch den Glauben an Jesus. Wissen Sie, Paulus hätte niemals irgendwelche Schwierigkeiten bekommen mit seinen jüdischen Volksgenossen, die weiter nach dem Gesetz des Mose leben wollten. Er hätte keine Probleme mit ihnen gehabt, wenn er das Evangelium von Jesus Christus nur als einen Mitbewerber auf dem religiösen Markt präsentiert hätte. Lassen Sie mich veranschaulichen, was ich meine. Es gibt eine riesige Menge verschiedener Seifen auf dem Markt. Die Werbeleute erzählen uns, diese Seife sorgt dafür, dass sie gut duften oder dass sie sich gut fühlen oder dass diese Seife freundlich zu ihrer Haut ist. Und nun stellen Sie sich vor, Sie und ich bringen eine neue Seife heraus und wir nennen sie sauber, denn das ist ja das Ziel einer Seife, sie sauber zu machen. Das scheint das Einzige zu sein, was die Werbefachleute vergessen haben. Wir starten unsere Werbekampagne mit der Aussage, dass unsere Seife die einzige Seife ist, die sie sauber machen wird. Unser Werbespruch heißt, nur mit sauber werden sie sauber. Nun ja, wir würden sofort eine Menge Ärger bekommen, wenn wir behaupteten, nur sauber wäre die einzige Seife, die Menschen sauber mache. Die Hersteller anderer Seifen würden wirklich aufschreien vor Entrüstung. Aber das ist genau das, was Paulus für das Evangelium beansprucht, für die gute Nachricht von Jesus. Wenn Paulus gesagt hätte, das Judentum ist gut, aber der Glaube an Jesus ist besser, dann hätte Paulus nicht in Schwierigkeiten gesteckt. So jedenfalls läuft es heute in der Werbung. Unser Produkt ist besser als andere Seifen auf dem Markt. Das ist der Wettbewerb. Aber niemand würde es wagen zu behaupten, dass ihre Seife die einzige ist, die überhaupt sauber macht. Paulus behauptet nicht, dass seine Seife nur ein bisschen besser ist als die Seife des Judentums. Paulus schreibt, dass das Judentum nichts ist, dass die Beschneidung nichts ist, dass Beschnittensein oder Unbeschnittensein nichts ist. Paulus sagt, das Einzige, das überhaupt von Belang ist, ist dies, eine neue Schöpfung zu sein. Oder, wie Paulus hier sagt, eine neue Kreatur zu sein. Wir haben das im Galaterbrief schon gesehen. Durch den Glauben an Jesus empfängt ein Mensch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes erschafft in dem Menschen, der an Jesus glaubt, etwas Neues. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine neue Natur. Der Mensch wird erneuert und verändert. Jesus nannte das im Gespräch mit Nikodemus eine neue Geburt von Gott her, durch den Geist Gottes. Und das alles geschieht durch den Glauben an Jesus. Und zwar nur durch den Glauben an Jesus. Wir kommen zu den Versen 16 und 17. Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. Paulus schreibt, ich trage die Malzeichen an meinem Leib. Das griechische Wort für Malzeichen ist Stigmata und meint Wunde, Wundmal, Narbe. Im zweiten Brief an die Christen in Korinth, im Kapitel 11, die Verse 23 bis 27, berichtet Paulus, Sie sind Diener Christi? Jetzt rede ich ganz töricht, ich noch mehr. Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von Juden die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal gesteinigt. Dreimal erlitt ich Schiffbruch, eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Die Narben und Wundmale, die Paulus erwähnt, kommen von den Leiden und Misshandlungen, denen er ausgesetzt war. Und er ertrug das alles um Jesu willen. Er ertrug es, um das Evangelium von Jesus zu den Menschen zu bringen. Die gute Nachricht, dass Menschen zurückfinden können zu Gott, in die Gemeinschaft mit ihm. Wodurch wird das möglich? Durch den Glauben an Jesus. Diese Botschaft von Jesus ist es Paulus wert, so großes Leid zu ertragen, damit Menschen errettet werden. Er rettet aus ihrer Gottesferne hinein in eine Beziehung voller Liebe zum Vater im Himmel. Paulus sprach von der Beschneidung, einem äußeren Kennzeichen zum Judentum zu gehören. Und er sagte, auf dieses Zeichen kommt es gar nicht an, obwohl Paulus selbst beschnitten war. Es kommt mir so vor, als würde Paulus jetzt sagen, Ihr lieben Galater, wenn ihr denn unbedingt ein sichtbares Zeichen an einem Körper braucht, dann seht euch meinen Körper an. Die Narben und Wundmale auf meinem Körper, das sind die Zeichen dafür, dass ich zu Jesus gehöre. Sie bezeugen meine Leiden um seinetwillen und um euretwillen. Ich habe euch geschrieben aus tiefstem Herzen und mit größter Überzeugung. Wenn ihr wissen wollt, ob ich wirklich glaube, was ich geschrieben habe, und ob all das in meinem eigenen Leben Wirklichkeit ist, dann lest auf meinem Körper, schaut euch meine Wundmale und meine Narben an. Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. Paulus ist in meinen Augen absolut echt und überzeugend, authentisch. Nicht zuletzt wegen all des Leids, das er nur aus einem einzigen Grund auf sich nahm. Damit Menschen erfahren, wer Jesus ist. Damit Menschen zum Glauben finden an Jesus. An Jesus, der am Kreuz starb, damit sie und ich mit Gott versöhnt werden können. Die ganze Person des Paulus unterstreicht die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft. Und so sind wir beim letzten Vers des Briefes angekommen. Ich lese Vers 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder. Amen. Paulus schließt diesen wunderbaren Brief nicht einfach mit einem Gruß. Nein, dieser Vers beinhaltet viel mehr. Paulus spricht den Christen in Galatien etwas zu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Geschwister. Paulus hat das von der ersten Zeile des Briefes an betont. Die Gnade Gottes ist es, die uns errettet. Er rettet aus unserer Trennung von Gott. Gott hat alles dazu getan, dass wir mit ihm versöhnt sein können, durch den Tod Jesu am Kreuz. Das gilt es nun zu glauben, darauf zu vertrauen. Jesus starb für mich, damit ich mit Gott versöhnt werde. Das ist Gnade. Und das neue Leben mit Jesus? Ja, auch das neue Leben mit Jesus wird gelebt aus der Gnade. Der Geist Gottes ist es, der mein Leben erneuert und verändert. Und auch das ist Gnade. Und dieser Gnade Jesu Christi vertraut Paulus die Christen in Galatien an. Wie kann ich zu Gott finden? Durch den Glauben an Jesus. Wie kann ich mit Gott leben? Durch den Heiligen Geist, der mich erneuert und verändert. Und den Geist Gottes empfängt jeder, der zum Glauben an Jesus kommt. Wir werden mit Gott versöhnt, durch Gnade. Und wir können mit Gott leben, durch Gnade. Das ist eine zentrale Botschaft des Galaterbriefes. Nun wechseln wir in der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel wieder zum Alten Testament. Und dort erwarten uns die Psalmen. Heute verabschiede ich mich natürlich mit dem letzten Vers aus dem Galaterbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Geschwister.